Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn das jetzt ein bisschen hallen sollte, dann liegt das daran. Martin und ich, wir haben es geschafft. Wir sind wieder, ich sag schon mal, traditionell an einem, zumindest meiner Lieblingsorte. Martin, wir sind wo gelandet?
Wir sind in der schönen Stadt Nürnberg.
Ja.
Bei der DTM.
Ja, und warum halt es so?
Es halt so, weil wir die
einzigen beiden
Personen sind, die sich aktuell im Max-Morlock-Stadion aufhalten.
Das ist dieses tolle Stadion, wo immer die roten Sitze sind und wir uns traditionell eigentlich immer dort treffen. Außer, ich glaube, im letzten Jahr, da hat man alles zugeschlossen und dann haben wir irgendwie auf so einer ziemlich biestigen Treppe gesessen.
Ja, das war eine bessere Grillroste, würde ich sagen. Und jetzt kann man hier auch gut sitzen, weil es ist nicht brülleheiß, wie wir es sonst auch schon mal hatten.
Stimmt, letztes Mal haben wir uns einen Sonnenbrand, also vorletztes Mal.
Ja, richtig, da weiß ich gar nicht, wie lange ging der Podcast. So lange haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht, weil wir irgendwann hier noch mal raus mussten. Jetzt ist es sehr angenehm. Es weht ein seichtes Lüftchen und ja, es ist alles cool gerade hier.
Okay, so viel zur Location, wo wir gerade sind. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe, die letzte Folge, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war beim 24-Stunden-Rennen, was gewonnen wurde vom Ravenol-Team.
Das war der Wahnsinn, ja. Genau.
Also wie lange hast du gebraucht, dass du wieder sprechen konntest anschließend?
Das ging relativ schnell. Also ich hatte mit einigen Leuten danach zu reden und ich hatte vielen Leuten zu schreiben, die vorher mir geschrieben haben, dankenswerterweise. Und ich habe mir dann tatsächlich auch mir die Mühe gemacht, jedem Einzelnen auch persönlich zu schreiben und zu danken. Es gab viele Gratulationen. Es hält schon noch bis heute an. Und Ernst Moser sagte mir nach dem Rennen, es war direkt nach der Siegerehrung, Martin, du wirst erst in ein paar Wochen kapieren, was das heißt, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen zu haben. Und mittlerweile weiß ich, was er damit meinte. Schönen Gruß an Ernst.
Das Ganze auch noch im ersten Anlauf zu gewinnen. Das ist ja das Verrückte.
Ja, gut, das ist also wirklich, da rechnet keiner mit. Man hat natürlich, wenn man da mit dem GT3 unterwegs ist, dass man irgendwie zu den Mitfavoriten zählen könnte, ist klar. Nur ist diese Schar der Mitfavoriten dann auch groß, sagen wir mal 40 Fahrzeuge vielleicht.
Und guck mal, da kommt schon wieder ein Anruf. War das schon wieder ein Gratulant?
Das weiß ich nicht. Nein, aber das ist wirklich schon da sehr, sehr speziell. Auch dann zu Hause auch von Leuten dann irgendwie Nachrichten zu bekommen, die jetzt eher fußballaffin als vielleicht motorsportaffin sind und mir im Nachhinein erzählen, wow, wir hatten eigentlich einen ganz anderen Plan am Sonntag. Und auf einmal klebten wir da komplett vorm Fernseher und haben uns das dann angesehen. Und das freut einen dann wirklich. Und also wirklich auch nachher dann ein Feedback zu bekommen von Leuten, die von denen man es auch nicht gerechnet hat oder auch nicht gerechnet hat, dass sie es überhaupt verfolgen.
Ja. Und du musst auch dazu sagen, es war ja noch was Besonderes. Es war ja nicht nur das erste Mal, dass das Ravenol Racing Team am Start war und auch noch gewonnen hat, sondern es waren noch 80 Jahre Ravenol und fast all deine Kollegen waren auch noch vor Ort. Also für die muss das ja noch umso geiler gewesen sein. Oder der eine oder andere war bestimmt dabei, der auch gesagt hat, ach so, das habt ihr jetzt extra so arrangiert, 80 Jahre, erste Teilnahme und wir gewinnen.
Ja klar, nein, die waren natürlich geflasht. Also ganz ehrlich, da waren ja auch einige bei, die noch nie beim 24-Stunden-Rennen waren, geschweige denn das allererste Mal überhaupt bei einem Autorennen, sowas erstmal zu erleben. Ich meine, das 24 Stunden auf einem Nürburgring ist nun mal very special, die Anzahl der Autos, die Anzahl der Zuschauer da. Und da jetzt das erste Mal dabei zu sein und dann auch dieses Auto, dieses eigene Auto, sag ich mal, dann auch zu sehen, das ist natürlich schon mal was Besonderes und mit dem Rennausgang hat es natürlich noch mal eins oben drauf gesetzt, klar.
Ja, aber das Problem ist ja, für die ist es jetzt so, die wollen bestimmt nächstes Jahr wieder mitkommen und die gehen davon aus, das Auto gewinnt wieder.
Ja, gut, wir kennen uns beide gut genug aus, dass man diese Sachen nicht mit Ansage wiederholen kann und deshalb spüre ich da jetzt auch keinen Druck.
Muss ich ihnen aber erklären. Also wenn die jetzt zum ersten Mal beim Rennen waren, die glauben wirklich, das ist immer so, wenn ein Team antritt, das Ravenol Racing Team beim Ravenol 24-Stunden-Rennen, mit der ganzen Mannschaft, dann muss das Auto gewinnen.
Ja, vielleicht, dann muss ich Sie seicht darauf vorbereiten, dass das auch mal anders sein kann.
Kann auch mal Zweiter werden.
Sie können sich darüber freuen, dass, wenn wir nächstes Jahr wieder antreten, dann die 1 auf dem Auto ist, was sehr schön ist.
Echt nicht 8-1, also für 81 Jahre?
Nein, das war ja dieses Jahr mal wirklich zum Jubiläum, war ja auch völlig in Ordnung. Aber sag mal, wenn man das 24-Stunden-Rennen schon gewinnt und dann die Ehre hat, im Folgejahr die 1 aufs Auto zu kriegen, sollte man das dann annehmen, oder?
Hast du die 1 überhaupt schon gekriegt?
Nein, tatsächlich nicht. Aber das wird ja dann irgendwie automatisch im Rahmen der Veranstaltung oder Gestaltung des Fahrzeuges dann entsprechend vergeben.
Na, ich bin gespannt, wann wir das erste Mal die 1 auf dem Auto sehen können. Lass uns mal ein bisschen weiter noch zurückgehen. Was ist denn noch alles passiert? Wir hatten noch ein DTM-Rennen in Zandvoort. Da bin ich gewesen, habe ich dich vermisst. Da warst du nicht?
Genau, da bin ich tatsächlich nicht gewesen. Das ist jetzt überhaupt das allererste Mal in diesem Jahr, dass ich hier bei der DTM bin.
Echt? Premiere?
Ich habe jetzt meine DTM-Premiere hier in Nürnberg, genau, ja.
Und fühlt sich wohl hier?
Ja, also klar fühle ich mich wohl. Nürburgring ist ja immer sehr speziell. Gestern, als ich hier ins Fahrerlager eingefahren bin, war ich schon das erste Mal richtig geflasht, wie viel Zuschauer da schon angereist sind. Also wirklich Schlangen vor den Tageskassen und da dachte ich am gestrigen Samstag schon, wow, das wird gut, das taugt. Und Wetter war ja gestern auch super. Und ja, aber wie gesagt, Nürnberg, Nürburgring funktioniert ja, wird ja dann auch als Saison-Highlight dann auch ein Stück weit mitgefeiert.
Also das Wetter tat ja ein Übriges dazu. Schlangen, wo du es gerade sagst, bin auch mehrfach durchs Fahrerlager gelaufen und bin immer in so Schlangen reingestolpert. Und ich dachte, wo stehen die für an gerade? Autogramme oder sowas? Nein. Es gab einmal die Möglichkeit, sich an den Wasserspendern in ungefähr eine 50 Meter Schlange zu stellen. Und es gab die Möglichkeit, es gibt ja diese Rennsimulatoren, wo du selber fahren kannst. Da gibt es 2 Schlangen und jede ist jeweils 100 Meter auch. Da hatte man die Möglichkeit, sich anzustellen. Des Weiteren gibt es, wenn du zur Boxengasse reingehst, davor gibt es Klos, also so Toilettenhäuschen. Oh ja. Und die Toilettenhäuschen, Männlein wie Weiblein, ich glaube, die Schlangen sind auch mindestens immer 100 Meter lang gewesen. Aber ich habe niemandem verraten, um die Ecke, wenn man rausgeht, ne? Da ist ein Klo, da ist keine Schlange vor.
Ah, das ist ein guter Tipp. Also ich habe das gestern tatsächlich auch gesehen und die Person, die neben mir lief, habe ich dann auch kurz angesprochen. Wir sind dann zur Dekra gegangen, ins Zelt und haben noch gesagt, ah, das ist schon auch netter, die Möglichkeit zu haben, dort und das so da wahrnehmen zu können. Ja, aber es ist wirklich so, auch diese Anlaufstellen, die man dann ja über den Tag dann auch mal aufsuchen muss, waren ziemlich überlaufen, ja.
Ja, aber also wirklich, wirklich voll. Was aber auch gut ist, weil wenn du durchs Fahrerlager mit offenen Augen gehst, dann siehst du viele Familien, viele auch kleine Kinder dabei, auch viele ältere Leute dabei. Also im Moment, glaube ich, haben wir wieder mit der DTM alles richtig gemacht. Fans kommen immer mehr, das Ganze bleibt bezahlbar. Was willst du mehr? Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, was man jetzt noch verbessern könnte?
Ja, was heißt verbessern? Man will ja nicht klagen. Die DTM-Rennen sind super unterhaltsam. Wir können ja froh sein, das Starterfeld zu haben und die Vielfalt auch an Marken zu haben, die da im Moment unterwegs sind. Und man muss dann halt so ein bisschen da in die Breite schauen. Was machen die Nachwuchs- oder die Damenrennserien, wenn ich mir GT4 Germany angucke, wenn ich mir den neuen BMW M2 Cup anschaue, wo ich einfach sage, oh Mensch, wäre schon gut, wenn da vielleicht noch der ein oder andere Fahrerwagen dazu käme. Diese Dinge muss man abwarten, ist falsch, vielleicht genau beobachten, um dann entsprechend in welcher Form auch immer gegenzuarbeiten oder nachzuschärfen. Und wenn du mich jetzt allgemein fragst, bin ich natürlich ein Freund der Vielfalt. Wir haben ja seit längerem keine Prototypen mehr hier. Im Rahmen der DTM auch eine Formelserie fehlt mir da ein Stück weit. Das ist, wenn ich jetzt einfach mal einen Wunschzettel schreiben könnte. Und das sind einfach Themen. Du kannst dich auf nichts ausruhen. Wir freuen uns. Dieses ist ein super, super Wochenende. Zuschauer sind da, genießen die DTM-Rennen. Aber man muss immer irgendwo dranbleiben.
Gebe ich dir recht. Also du hast den BMW M2 Cup angesprochen. Den finde ich auch sehr schwach besetzt. Also wir haben, glaube ich, am Lausitzring, als er gestartet ist, 10 Autos gehabt und hier sind 7 Autos. Also das ist mau. Ich würde da mindestens das Doppelte erwarten. Er ist ja eigentlich für eine Serie in diesem Rahmen bezahlbar. Also woran liegt es, dass keine Teams, dass keine Fahrer da sind?
Weiß ich nicht, kannibalisiert sich das vielleicht mit der GT4 Germany schon ein bisschen, weil die Fahrzeiten pro Einzelfahrer sind da identisch, relativ identisch. Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht sind die Cockpits auch tatsächlich, weil es ja auch von Teams angeboten wird, das ist ja jetzt keine Single-Make-Series in dem Sinne, dass es ein Zentraleinsatz von BMW wäre, wo da vielleicht noch Subventionierung, keine Ahnung, was eine Rolle spielen könnte. Ja, und das ist ja allgemein so, dass es schwierig ist, was Sponsoring angeht und was auch Fahrersponsorings angeht. Du weißt ja, dass ich selber in diesem Thema dann auch arbeite, dann auch einige Fahrer, Unterstützer, auch in der Form, was jetzt mit Ravenol selbst nichts zu tun hat. Und da merkst du halt, wenn du mit Unternehmen sprichst, ist leider der Fahrer immer noch so das schwächste Glied, der dann halt das Geld braucht, um irgendwo das Cockpit zu bezahlen. Es geht halt immer darum, viele möchten halt fertige Fahrer haben, die im Grunde am besten DTM-Fahrer, die man auch schon kennt, die man gut als Testimonial nutzen kann oder wollen Teampartner werden oder innerhalb einer Rennserie, weil dann da vielleicht auch andere Rechte und Möglichkeiten, so wie Zugänge, Parken, wie auch immer oder was weiß ich, mit verbunden sind. Und das geht halt da los beim Thema Fahrersponsoring. Und das ist halt schwierig. Oftmals bedarf es halt einem gut ausgestatteten Elternhaus. Oder du bist halt einmal in deinem Dorf, in deiner Stadt, der da bekannte Nachwuchs-Motorsport-Hero. Da gibt es dann im besten Falle irgendwie ein größeres Unternehmen, welches dich dann unterstützen möchte. Und wir reden dann fast weniger von Sponsoring als von Mäzenatentum auch ein
Stück. Also wenn man das übrigens im Hintergrund hört, es ist gerade laut geworden. Das liegt daran, der Porsche Carrera Cup dreht gerade seine Runden. Auch das ist ja so ein Thema, das Feld ist ja super voll, aber wenn wir auch ehrlich sind, du musst, na, ich sag jetzt mal so, im Bereich von 280 bis 450.000 Euro mitbringen, um da mitzufahren. Das ist natürlich, das ist Markenpokal, das ist die höchste Klasse, in der du fahren kannst. Wenn du da den Titel holst, dann ist es auch anerkannt, aber auch da ist es ja nicht sicher, dass du anschließend Werksfahrer wirst, also dass du Geld, was du eigentlich investiert hast, wieder zurückbekommst.
Ja, das ist, guck mal, wir haben eben mal über das Thema Formelsport gesprochen. Auch da ist es so, jetzt ist Formel 4, wo sind wir da bei einer Saison? 500.000?
Kommst du mit hin?
Weiß ich nicht. Vielleicht.
Also du fährst dann in Italien oder und in Frankreich, ne?
Ja, genau. So, und dann bist du für Formel 3, kannst du nochmal 500.000 draufrechnen, Formel 2 vielleicht 2 Millionen, so. Wenn du dann die Superlizenzpunkte nicht zusammengesammelt hast, kriegst du nicht mal einen Formel 1 Führerschein. So, und dann ist das Geld auch weg. Es ist halt immer irgendwo schwierig. Das ist das Beste. Du kannst dich hier auch in dieser oder auf dieser Plattform gut zeigen, gut präsentieren. Und dass irgendjemand von den Werken aus den Motorsportabteilungen der Automobilhersteller auf dich schaut und denkt, okay, das ist ja nicht der Allerschlechteste, den müssen wir mal weiter unter Beobachtung halten. Aber schwierig, es ist halt alles schwierig.
Also ich glaube, es ist auch über die Jahre wirklich schwieriger geworden. Ich habe vorhin ein langes Gespräch mit Wolf Hensler gehabt, der die jungen Fahrer im Carrera Cup betreut, passt jetzt zur Soundkulisse. Und der hat mir erzählt, also worauf man da überall achtet. Mentales Training und es gibt sogar ein Kniggetraining beim Essen. Also, ne, dass wenn du vor einem eingedeckten Tisch sitzt, dass du nicht den falschen Teller nimmst und das Brot vom Nachbarn klaust. Frage ich dich jetzt, auf welcher Seite ist der Brotteller, rechts oder links?
Ich müsste davor sitzen. Ich glaube links, ne?
Oh gut, ja. Nicht rechts, das ist der Nachbar. So, sag ich, warum macht ihr das denn? Sagt der ganz einfach. Wenn ein junger Fahrer mit einem vermeintlichen Sponsor essen geht, Und so ein Fehler passiert, dann sieht das nicht gut aus. Und auch da müssen die jungen Leute wirklich fit sein. Da geht es nicht nur darum, ein guter Fahrer zu sein, sondern da geht es auch darum, gute Interviews zu geben, was über die Marke zu wissen. Das musste früher alles nicht sein. Früher musstest du dich einfach in die Karre setzen können, schnell fahren, fertig.
Ja klar, diese Dinge sind wichtig. Ob wir es jetzt darauf reduzieren, dass man mit dem Besteck da umzugehen weiß, ist eine Sache, ist ganz nett. Es geht aber auch so ein bisschen um das Charismatische, weißt du. Du musst halt dann auch ein gutes Gefühl haben bei dieser Person und einfach auch...
Ja, aber schon als Sponsor musst du ja ein Gefühl haben, dass er keinen Scheiß baut. Also du willst ja auch nicht so ein, obwohl er ein Typ ist, so ein Uwe Ahlsen haben, der da völlig ausflippt und in die Karre reintritt oder vielleicht auch noch in deinen Sponsoraufkleber reintritt. Und sich dann vor einer laufenden Kamera oder vor 7 Millionen Social-Media-Kameras so benimmt.
Nein, es muss eine sympathische Person sein. Das ist nun mal wichtig, dass das jeder mal irgendwie einen doofen Tag hat oder auch einfach ein Mensch ist mit Gefühlen und Launen. Das ist okay. Wir wollen ja keine stromlinigen Typen haben, sondern halt ganz normale Menschen wie du und ich, mit denen wir uns auch identifizieren können. Und wir sind auch nicht immer gleich gut oder gleich schlecht drauf. Und das ist für mich da viel wichtiger. Und vor allen Dingen auch, dass man halt sagt, okay, wir machen dir jetzt irgendwie nicht das Logo auf die Kappe und du läufst damit rum, weil du vielleicht ein paar Euro dafür kriegst oder 100 Liter Öl oder wie auch immer. Ich will wirklich, dass da diese Person unsere Marke mag und auch mit mir als Person gut zurechtkommt. Und ich bin wirklich in der glücklichen Lage. Ich habe heute unsere drei Spezies hier, den Maro Engel, den Lugi Auer, den Jules Gonon, habe ich schon getroffen. Und weißt du, die kommen dann aktiv auch auf mich zu. Nicht, weil sie denken, oh, der Martin Huning rennt hier um, den muss ich jetzt mal guten Tag sagen. Sondern man quatscht dann wirklich oder das auch mal, gestern hier der Vater von Maro ist auch hier jetzt dieses Wochenende, der Rainer. Wir kennen uns auch und dann trinkt man eben mal ein Bierchen dann im Zelt und so. Und das ist jetzt nicht, weil er das Gefühl hat, er muss es oder wie auch immer, sondern man ist da fast auf einem freundschaftlichen Level. Und wenn du das Gefühl hast, dass du... irgendwann, wenn diese Person nicht mehr im Rennwagen sitzt und nicht mehr deine Kappe trägt, weil das Thema irgendwann mal durch ist, dann bin ich mir bei vielen, mit denen ich jetzt zu tun habe, sicher, wenn wir uns irgendwie rein zufällig mal wiedersehen, uns nach wie vor in den Arm nehmen, ein bisschen quatschen, wie geht's dir, was macht die Familie? Und das ist für mich wichtig. Und ich glaube, das hat bisher bei allen Dingen und bei allen Personen gut funktioniert.
Das hat ja mehr dann schon was von Partnerschaft. Also das ist ja nicht ein Sportsponsoring, das ist ein Geld einsammeln und eine Leistung dafür bringen, sondern das ist ja wirklich, ja, es muss menschlich zusammenpassen. Also Freundschaft, ja, schon. Ne?
Ja, das ist, das geht ja dann tatsächlich so weit, dass dann auch unabhängig von irgendeiner Rennveranstaltung einfach mal jemand am Wochenende anruft, hey, wie geht's dir, was machst du gerade und einfach mal quatscht. So, das ist cool. Das ist, als wenn du dich mit Kumpeln unterhältst. Ja, da kommt es drauf an eigentlich.
Solche Leute sollten nicht so fürchterlich over the edge sein, wie zum Beispiel, wir haben noch schon lange nicht mehr drüber gesprochen, Sophia Flörsch. Was macht eigentlich Sophia Flörsch?
Gute Frage. Ich habe jetzt vorgestern am Dutzendeich kam er irgendwie auf das Thema.
Du hast sie da nicht gesehen, oder?
Sie war nicht da, aber ich weiß aber jetzt nicht, in welchem Zusammenhang, und diese Person hatte mir, glaube ich, auch nicht erzählt, was sie gerade macht. Aber wenn du schon so fragst, hast du eine Idee?
Nein, ich habe eben gerade im Mediasender was Lustiges gehört. Ein Kollege kam an und hat gesagt, die Flörsch hat irgendwie vor ein paar Tagen erzählt, sie will nächstes Jahr Formel E fahren. Aha.
Formel E, okay.
Will sie fahren?
Ach ja, Moment, da ist doch mit Opel.
Ja, da ist sie aber Test- und Entwicklungsfahrerin. Ich glaube, wir haben schon beide darüber gerätselt, wie die Frau irgendwas entwickeln kann, weil das technische Verständnis, sorry, das fehlt ihr. Wir reden jetzt mal nicht über das fahrerische Können, sondern nur über das technische Verständnis. Ja.
Ja gut, sie wird dann ja vielleicht dann Einsatzfahrerin werden. Ich meine, ich weiß tatsächlich, sprichst du jetzt auch den Falschen. Ich bin jetzt auch nicht der so Formel-E-Experte, dass ich da großes technisches Verständnis hätte.
Ja, du könntest wahrscheinlich eher ein Auto entwickeln als sie.
Gut, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie wird dann wahrscheinlich, da geht es ja auch um Fahrverhalten, Fahrdynamik. Wir reden vielleicht da gar nicht um die Technik im Auto oder was die Antriebstechnik angeht, sondern um Dinge, die jeder Formel 4, Formel 3, keine Ahnung was Fahrer irgendwie deinen Leuten zurückmeldet, wo man vielleicht irgendwie hier was schärfen kann oder da was. Weiß ich nicht, aber fahr doch mal irgendwo hin und frag sie doch einfach mal, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag so, oder?
Also mein Programm war in letzter Zeit ziemlich voll, da hätte ich jetzt nicht noch irgendwo einen Zeitslot für gefunden, weil, habe ich dir so eigentlich erzählt, dass das heute der letzte Tag meiner großen Europatournee ist?
Wo warst du denn überall? Sandford?
Nee. Also eine Woche. Ich bin gestartet in Langenhagen, weil ich am nächsten Tag mit dem Flugzeug nach Milano musste. Da war ich bei der Präsentation vom Dacia Striker. Bin Dienstag zurückgeflogen nach München. Ja, okay. Also mein CO2-Ausstoß entspricht ungefähr dem eines Kohlekraftwerks. Bin dann von München nach Garching, habe dort einen Mini-Testwagen abgeholt. Bin mit dem nach Wien gefahren, habe dort ein Interview gemacht mit einem Unternehmen, das Autoabos anbietet, demnächst auf den deutschen Markt kommt, das ist ein österreichisches Unternehmen, Vibe Moves, so heißen die, und ja, bin dann am Freitag hier angekommen und jetzt sitzen wir hier.
Ja, bei dir ist ja richtig was los, die Woche.
Ja, ich sag's dir, also ich bin auch noch ein bisschen...
Hat sich denn gelohnt? Waren es gute Termine?
Waren super Termine, was natürlich wieder mal doof war, wenn du, kennst du selber, wenn du im Flugzeug sitzt, irgendeiner hustet, niest und darum habe ich mir irgendwie so eine Erkältung auch noch abgezogen. Und ja, ich habe noch was Tolles gemacht. Ich habe in Wien in der U-Bahn einen Stunt gedreht, bin auf der Treppe auf eine Stufe getreten, die nicht da war und habe einen Fuß gehabt, der bald eine eigene Postleitzahl kriegen musste. Aber es geht wieder.
Ah, okay. Habe ich eben gar nicht gemerkt. Wir sind ja jetzt hier ins Stadion gegangen, aber da machtest du eigentlich einen ganz fitten Eindruck oder hast dich zusammengerissen?
Ja, für mein Alter bin ich einigermaßen fit.
Hast du denn, oder hier gibt es doch auch Kühlpacks oder irgendwo? Oder?
Ja, nein, also ohne Scheiß, wenn du unten in der U-Bahn landest, dann gibt es erstmal gar nichts. Ich habe eine Stunde da gesessen.
Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir weiterhin gute Besserung auf jeden Fall.
Ja. Also ich sage mal, die blaue Farbe lässt langsam nach, aber es war schon.
Was ist deine nächste Rennveranstaltung, wo du...
Das ist eine gute Frage. Warte mal, ich lass mich mal eben in meinen Kalender gucken. Das kann ich dir nicht mal sagen. Meine nächste Rennveranstaltung ist in Oschersleben.
Ah ja, du fährst hin, genau. Ja.
Du nicht?
Nee, Urlaub.
Urlaub?
Ja, ich muss auch mal Urlaub machen, mein Freund. Also echt.
So geil, weißt du, wo ich vorher noch bin? Ich bin vorher noch auf dem Termin von Speng.
Wo?
In München auf dem Termin von Speng.
Ah, okay.
Weißt du, was die zeigen?
Ja, irgendwie auch eine Präsentation oder was?
Fliegende Autos und humanoide Roboter.
Ach, du dicke
Frau. Ich bin super neugierig, wie das aussieht.
Ich bin ja mal gespannt. Das ist, da hast du ja einiges zu erzählen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
Ja, also...
Am Nürburgring.
In Nürburgring, ja.
Am Nürburgring, genau, zur DTM.
Da bist du?
Ja, da bin ich auf jeden Fall.
Also da ist kein Schützenfest oder sowas?
Also Schützenfest ist gewesen. Also,
wie, das war schon? Ja. Erzähl.
Deshalb war ich ja nicht am Lausitzring. Oder Sandford.
Pfingsten war Sandford.
Nee, dann war es der Lausitzring.
Du hast dein Schützenfest gehabt und du hast nicht berichtet. Also was war los? Du bist in der Kutsche unterwegs gewesen.
Nein, ich bin wieder gelaufen.
Warum? Du warst doch letztes Mal in der Kutsche unterwegs.
Weil ich da noch zum Thron gehört oder Ex-Thron oder wie auch immer. Das ist ja, aber jetzt bin ich wieder normales Fußvolk und jetzt laufe ich. Und beziehungsweise haben wir, weil es ja wirklich so rattewarm war, Wasserflaschen verteilt am Straßenrand. Das
an die Besucher?
An die marschierenden Schützen und Kapellanten.
Also du bist nicht mitgelaufen, sondern du hast dir da ein schattiges Plätzchen gesucht, hast da so eine Armada an Wasserflaschen aufgebaut und hast verteilt.
400 Pullen Wasser, ja.
Und wie viel waren ein Verbrauch?
Ja, eine vielleicht.
Das glaube ich dir nicht.
Nein, wir haben tatsächlich bei einer Einwohnerin vor der Haustür gestanden und die kam auf einmal mit gezapftem Bier um die Ecke. Und dann dachten wir, so, aber hier bleiben wir mal stehen und verteilen Wasser. Das geht schon, war gut.
Ach so, deshalb musstest du nur eine Flasche Wasser klauen. Habe ich verstanden, okay.
Nein, alles gut. War wieder ein schönes Fest. Passt.
Ja, dann können wir jetzt eigentlich mal hier unser Stadion verlassen. Ich sehe, der Rasen wird schon gesprengt.
Ja, aber jetzt nicht.
Heute. Nee, komischerweise. Hatten wir letztes Jahr nicht noch irgendwie das Problem, dass irgendwie noch so ein paar naja, sagen wir mal, übrig gebliebene des Rockfestivals, was hinter dem Stadion immer stattfindet, hier rumlagen. Ja, ich glaube, die haben uns doch noch irgendwie komisch angeguckt.
Ja, ja, die wussten nicht so richtig mit uns was anzufangen. Du fummelst es hier mit dem Mikrofon rum und die dachten, was ist das für zwei Typen, die da rumsitzen und diese Aktion machen. Aber heute ist hier wirklich nichts. Wir fahren immer mal wieder Autos ins Stadion, Leute steigen aus, ansonsten...
Ja, es ist ein Presseparkplatz. Ich stehe da vorne übrigens auch.
Ja, ansonsten ja genau, alles völlig entspannt und jetzt kommt die Sonne sogar wieder ein bisschen mehr raus und wir gucken uns gleich mal das DTM-Rennen an, würde ich sagen.
Ich hole mir vorher noch was zu essen.
Gut, du das und ich gehe wieder ins Fahrerlager und verrichte meine Dinge.
Und wir sehen uns dann spätestens am Nürburgring bei der DTM.
So machen wir's. Bis dahin alles Gute, Thorsten. Tschüss.
Ja, dir auch. Bis denn.
Ciao.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.